Der 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und erinnert an die Ermordung dreier Schwestern in der Dominikanischen Republik durch Soldaten des ehemaligen Diktators Trujillo. Seitdem werden an diesem Tag weltweit Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt. Zwei Frauen, die in ihrer täglichen Arbeit gegen Gewalt an Frauen auftreten, sind heute zu Gast im Studio. Ich darf Doris Stauder und Katharina Hölbing von der Beratungsstelle Frauen gegen Vergewaltigung begrüßen. Am Mikrofon Michael Haupt für Freirad 105,9. Es wird in der heutigen Sondersendung zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen um sexualisierte Gewalt gehen, um die Angebote der Frauen gegen Vergewaltigung, um die Aktion 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, um Hintergründe, schockierende Zahlen und Fakten und vieles mehr. Katharina, Doris, danke, dass ihr gekommen seid.
Hallo. Hallo, danke für die Einladung.
Könnt ihr zu Beginn kurz skizzieren, was das Feld ist, in dem Frauen gegen Vergewaltigung arbeiten?
Also der Verein Frauen gegen Vergewaltigung arbeitet mit Frauen und Mädchen ab 16, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Das heißt, wir bieten psychosoziale Beratung an für diese Frauen, aber auch für Angehörige und Bezugspersonen. Das heißt also eben Partner, Partnerinnen oder Eltern oder Freunde oder auch professionelle Unterstützerinnen, also aus anderen Vereinen, die mit diesen Frauen arbeiten können, zu uns auch in Beratung kommen. Außer dieser psychosozialen Beratung bieten wir auch Prozessbegleitung an. Das heißt, wir begleiten die Frauen, die sich zu einer Anzeige entscheiden, zur Polizei, bei der Anzeigenaufnahme und zu Gericht und stellen quasi für die Frauen kostenlos eine Rechtsanwältin zur Verfügung. Die Prozessbegleitung ist eben seit ungefähr 10 Jahren im Gesetz verankert, im Opferschutzgesetz, und seither ist es ein Rechtsanspruch für die Frauen, was leider auch ganz wenige wissen. Also sie können Prozessbegleitung einfordern. Außerdem bietet der Verein eben Sensibilisierungsarbeit an, das heißt, er macht Kurzfortbildungen für Multiplikatorinnen, die in diesem Bereich irgendwie tätig sind, über sexualisierte Gewalt und Trauma, und er macht Präventionsworkshops für junge Frauen, und außerdem leisten wir Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, wir machen Informationsveranstaltungen zu dem Thema und wir erstellen Broschüren und Informationsmaterial.
Warum richtet sich euer Angebot für Frauen ab 16 erst?
Ja, das ist also für ganz junge Frauen, das heißt, das sind dann quasi für Kinder und Jugendliche, das ist wieder ein ganz spezifischer Bereich zu beraten. Das heißt, das würde unser Angebot eigentlich sprengen, und dafür gibt es bis 16 gibt's das Kinderschutzzentrum, die jetzt spezifisch mit ganz jungen Frauen arbeiten.
Aber das ist auch spezifische Arbeit mit jungen Frauen?
Ja.
Okay. Gehen wir kurz auf die Geschichte ein. Das Autonome Frauenhaus Tirol hat letztes Jahr sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Euer Verein Frauen gegen Vergewaltigung wurde 1982 gegründet, also begeht heuer seinen 30. Geburtstag. Was war so speziell an dieser Zeit, dass zwei der wichtigsten Tiroler Frauenvereine gegründet worden sind?
Also ich denke, 1982 eben, wo unser Verein auch quasi geboren worden ist, gerade Anfang der 80er Jahre, das war natürlich eine Zeit, in der jetzt die ganzen Sachen wie Frauenrechte, Feminismus, Gleichberechtigung erst so richtig aufgebrochen sind, sogar bei uns in Westeuropa, in Österreich. Man muss bedenken, dass zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe seit 1989 erst strafbar ist, also strafrechtlich verfolgt werden kann, und in der Lebensgemeinschaft seit 2004. Das heißt, diese ganzen 80er Jahre waren geprägt von einem Wegmachen, Wegbereiten dafür, dass solche Vereine überhaupt wirklich professionell arbeiten können. Der Verein Frauen gegen Vergewaltigung wurde 1982 gegründet von eigentlich aus einer Eigeninitiative heraus von Frauen mit feministischem Hintergrund, die da ehrenamtlich gearbeitet haben. Konzipiert wurde er am Anfang quasi als Notruftelefon. Das heißt, man hat eigentlich sich erwartet, dass Frauen rund um die Uhr sich melden, wenn ihnen sowas passiert ist. de facto ist es dann nicht wirklich angenommen worden, weil Frauen selten sich nach einer Vergewaltigung oder nach einem sexualisierten Übergriff sofort irgendwo Unterstützung holen. Also das dauert einfach eine Zeit, bis sie so weit sind und sich an jemanden wenden können. Das hat auch 9 Jahre gedauert von der Gründung des Vereins, bis es möglich war, das erste Mal überhaupt eine Mitarbeiterin anzustellen. Also die ersten Jahre waren wirklich geprägt von ganz viel Kampf um Subventionen, ganz viel Kampf, um überhaupt gehört zu werden. Und ehrenamtlich wurde das Ganze getragen von einer Gruppe sehr engagierter Frauen.
Man muss auch sagen, dass ganz am Anfang sogar die Notwendigkeit eines Telefons seitens der Geldgeber in Frage gestellt worden ist. Das heißt, damals sind die Frauen mit dem Pager nach Hause gegangen und waren da quasi ehrenamtlich rund um die Uhr erreichbar. Und natürlich auch das Fehlen von budgetären Mitteln ist dafür ausschlaggebend, dass die Frauen auch nicht Bescheid gewusst haben über das Angebot, das Unterstützung gibt. Überhaupt im Falle einer Vergewaltigung oder eines sexualisierten Übergriffs. Das heißt, es ist nicht umsonst, dass sich damals auch wenige Frauen gemeldet haben. Erst im Zuge der Professionalisierung war es dann möglich, durch Vernetzungsarbeit und Aufklärung von Multiplikatorinnen und so weiter, das bekannt zu machen, das Angebot. Und dadurch haben dann Frauen, betroffene Frauen oder auch Bezugspersonen sich erst melden können.
Das erste Büro hat es quasi erst relativ spät gegeben, Jahre nach der Gründung überhaupt.
Wie viele Frauen waren da am Anfang ehrenamtlich beteiligt? Also ich denke mal, wenn da 7 Tage die Woche, 24 Stunden jemand erreichbar sein muss, ist nicht anstrengend, oder?
Die Gründerfrauen waren 2, und Doris, du hast damals auch Praktikum gemacht, glaube ich, im Verein.
Das war dann schon ein bisschen später. Es ist dann von noch 2 anderen, was ich weiß, die auch schon ewige lange Zeit in der Sozialgeschichte Innsbrucks bekannt sind, von 2 Frauen mit unterstützt worden. Und bis dann Frauen angestellt worden sind, waren das immer einige Freiwillige aus Studienzusammenhängen oder so, die wieder quasi begeistert haben werden können für die Idee und sich stundenweise zur Verfügung gestellt haben.
Das klingt nach einer sehr anstrengenden, aufreibenden Arbeit. Also jetzt nicht nur inhaltlich, also das muss man ja erstmal schaffen, dass man sich inhaltlich ständig mit solchen Themen auseinandersetzt, sondern auch einfach vom zeitlichen Aufwand her.
Sicher, ja. Vor allem wir haben so einen kurzen Jubiläumsfilm produziert, der im Juni bei unserer Jubiläumsfeier vorgeführt worden ist. Also die Monika Zanolin hat den für uns gemacht mit altem Material. Und da sieht man einfach auch, dass das nicht nur um diese inhaltliche Arbeit gegangen ist, sondern dass es bis zum Büro herrichten, ausmalen, renovieren. Also da war alles einfach drin. Gell.
Das ist alles in Eigenregie passiert, damals.
Aber jetzt inzwischen schaut es ein bisschen besser aus, oder?
Auf alle Fälle, Gott sei Dank, nach 30-jähriger Kampfgeschichte.
Ihr habt auch Musik mitgebracht, um diese Sendung ein bisschen aufzulockern. Und als erstes ist von den Rennes Prochaines das Kampflied. Warum dieses Lied und warum jetzt?
Also das Lied ist für uns eigentlich schon, die Rennes Prochaines waren auch bei der 30-Jahr-Feier geladen als Live-Act. Und die haben uns mit ganz vielen Sachen aus dem Herz gesprochen. Unter anderem charakterisiert das Kampflied für uns eigentlich gerade diesen Beginn der Vereinsgeschichte. Also das Kämpfen, der feministische Hintergrund, das sich bewusst Frau sein und sich an immer alles bieten lassen.
Dann horchen wir da mal jetzt rein, oder? Les Rennes Prochaines mit dem Kampflied von der CD Starke Grenze. Heute zu Gast 2 Frauen vom Verein Frauen gegen Vergewaltigung, Doris Stauder und Katharina Hölbing. Was hat sich denn seit eurem 30-jährigen Bestehen oder seit der Gründung vor 30 Jahren, was hat sich denn geändert in der Gesellschaft? Hat sich was geändert? Ist die Arbeit inhaltlich die gleiche geblieben?
Also inhaltlich, denke ich mal, hat sie sich nicht wahnsinnig viel verändert. Vereinsorganisatorisch Gott sei Dank sehr. Also
Doris. Mittlerweile ist es so, dass wir sind als Verein organisiert und haben einen Vorstand, der teils aus externen Frauen und teils von internen angestellten Frauen besetzt ist. Und wir sind mittlerweile 4 angestellte Frauen, die alle Teilzeit angestellt sind und arbeiten für den Verein. Also meine Kollegin, die Karin Wachter, ist Leitung im Bereich Beratung und Prävention. Dann Katharina Hölbing ist auch Beraterin und im Bereich Prävention und Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Dann ich bin die Leitung im Bereich Finanzen und Administration. Und dann gibt's noch die Gertraud Schenk und sie arbeitet auch im Bereich Vernetzung und Finanzen und Administration. Zusätzlich hat der Verein mittlerweile 3 Frauen, die auf Honorarbasis für uns arbeiten, die Erfolgsberatungsanfragen, die Kapazitäten der angestellten Mitarbeiterinnen überschreiten, angefragt werden können, dass sie Beratungen und Prozessbegleitungen übernehmen. Wir haben auch eine Außen-, also die Hauptstelle ist in Innsbruck in der Sonnenburgstraße 5. Und wir haben mittlerweile aber auch eine Außenstelle in Landeck. Also uns war so ein großes Anliegen, das Angebot auch zu regionalisieren. In Landeck arbeitet auch eine Frau auf Honorarbasis für uns, die Beratungen und Prozessbegleitungen für Frauen aus dem Tiroler Oberland anbietet. Also wir sind mittlerweile schon zu einem mittleren, ja, immer noch kleinen Betrieb, aber zu einem professionellen Betrieb geworden.
Wie hat sich das ergeben, dass diese Außenstelle in Landeck gegründet worden ist?
Seitens der Mitarbeiterinnen wurde immer größerer Bedarf von Frauen aus dem Oberland erkannt und wir wollten dem einfach gerecht werden, dass Frauen aus den Bezirken nicht mehr so weite Anreise haben und jedes Angebot sozialarbeiterischer Hinsicht oder psychosozialer Art nur in der Hauptstadt Innsbruck zur Verfügung steht. Und also haben wir uns bemüht, ein Konzept zu entwickeln, dass das auch stundenweise in Landeck angeboten werden kann, um die Anreise für die Frauen einfach so gering wie möglich zu halten.
Aber also da fehlen jetzt noch einige Regionen, wenn man so will, ne?
Wir haben kurzzeitig auch ein Angebot in Kufstein gehabt, ja. Und dann aber in Kooperation mit der Frauenberatungsstelle Evita. Und da war es aber so, dass der Zulauf nicht sehr groß war und wir das dann aus kapazitären Gründen nicht weiter verfolgen haben können. Das heißt, es ist uns natürlich sehr wohl bewusst, dass viele Regionen noch unterversorgt sind und viele Frauen aus den Tälern noch eine weite Anreise in Kauf nehmen müssen, um Beratung in Anspruch nehmen zu können. Aber unser Ziel ist schon, das weiterhin, das Regionalisierungskonzept weiterhin auszubauen und auch im Tiroler Unterland wieder einmal eine Stelle anbieten zu können, eine Außenstelle. Aber momentan sind wir noch weit davon entfernt, denn die Finanzen sprechen nicht dafür, dass wir an eine Ausweitung denken.
Warte, das muss ich kurz überlegen. Die Finanzen sprechen nicht dafür, das zu machen.
Die Finanzen sprechen nicht dafür. Wir als Verein sehen das sehr wohl als Notwendigkeit.
Ja. Und,
das ist ja auch ein Ziel für die nächsten Jahre.
Und unternehmt ihr jetzt noch Schritte dahingehend, die Außenstellen wahr werden zu lassen?
Was jetzt das Konzept für 2013 betrifft, nicht, weil wir einfach viele, viele Ideen haben, die es auch in Innsbruck zu realisieren gilt, aber in weiterer Zukunft dann ist es schon im Sinne des Vereins an die Regionalisierung auch in Richtung Unterland zu denken.
Und ich denke mal, dass man das ja immer in den Subventionsverhandlungen immer wieder streuen muss, oder? Das
genau. Und in Zeiten wie diesen, wo von den Subventionsgebern einfach darauf hingewiesen wird, dass nie mehr Geld zur Verfügung steht, kann man an eine Ausweitung des Angebots schwer denken. Da ist es so, dass man die Aufrechterhaltung des bestehenden Angebots in erster Linie bedenken muss.
Wenn wir da jetzt von finanziellen Dingen sprechen, wie schaut es denn so ungefähr aus?
Also der Verein ist ja Gott sei Dank von sehr vielen finanziellen Geldgebern getragen. Das ist gut. Also die Basis ist von vielen abgestützt, nämlich von Seiten des Bundes, des Landes und der Stadt, wobei der Bund eindeutig den Hauptfinanzier abgibt. Allen voran das Bundeskanzleramt, die Abteilung für Frauenangelegenheiten, die 29% des Bedarfs von Frauen gegen Vergewaltigung abdecken. Ein immer größerer Geldgeber für uns allerdings wird das Bundesministerium für Justiz, denn das Angebot der Prozessbegleitung ist mittlerweile so bekannt, Gott sei Dank, dass Frauen sich immer öfters melden und wir immer öfter in der Prozessbegleitung arbeiten. Das heißt, Bundesministerium für Justiz ist an zweiter Stelle unserer Geldgeber mit 28%. Das Land Tirol, die Abteilung Soziales, unterstützt uns jährlich mit 17%. Wiederum Land Tirol, das JUF-Frauenreferat unterstützt uns mit 10%. Auch von Spendengeldern sind wir zusätzlich abhängig und da sind wir Licht ins Dunkel speziell dankbar jedes Jahr für ihre Zuwendung. Macht ungefähr 10% aus, ist ein bisschen variable, also auf dieses Geld können wir ja nicht wirklich bauen, sondern das ist ja ein Spendenaufkommen, das auch nächstes Jahr nicht ausgeschüttet werden kann, auf das können wir uns also nicht verbindlich verlassen. Mit 8%, dann Plattform gegen die Gewalt in der Familie, das ist das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, unterstützt uns mit 5% und leider Gottes an letzter Stelle und eher eine dürftige Zuwendung der Stadt Innsbruck mit 3%, was speziell im Hinblick darauf, dass sehr viele der Klientinnen und Bezugspersonen, die sich um Beratungsanfragen an unseren Verein wenden, aus Innsbruck Stadt kommen, eine sehr geringe Förderprozentzahl.
Hat sich da im Zuge der neuen Regierungsbildung in Innsbruck irgendwas, also gibt es einen Lichtblick?
Es hat sich bis jetzt noch keine Änderung abgezeichnet. Wir haben letztes Jahr die Förderung erhöht bekommen, aber in Summe, um auch einmal in Euros zu sprechen, um 1000 Euro jährlich. Das ist natürlich nicht einmal ein ausreichender Tropfen auf den überheißen Stein. Also da werden noch einige Verhandlungen nötig sein, um einfach die Brisanz des Themas auch in Innsbruck Stadt an die Verantwortlichen weitergeben zu können, damit dieser Förderanteil sich erhöht.
Und die sonstigen Subventionen sind gesichert? Also habt ihr da mehrjährige Verträge oder muss das immer neu verhandelt werden?
Der einzige Geldgeber, mit dem es mehrjährige Verträge bis jetzt gegeben hat, war das Bundeskanzleramt, die Frauenabteilung, Ministerium für Frauenangelegenheiten. Da hat es 3 Jahresverträge gegeben, wobei der jetzt im Auslaufen begriffen ist und wir weiterhin um einen 3-Jahres-Vertrag bemüht sind. Alle anderen Förderungen werden jährlich beantragt und der Verein weiß bis Mitte des Jahres nicht, ob er durchfinanziert ist im nächsten Jahr. Dieses Schicksal teilen wir mit vielen anderen Vereinen in Innsbruck, in der Sozialszene. Das ist leider Usus.
Ist es eine Schwierigkeit, weil ja, also zumindest im Kulturbereich, immer wieder die Rede davon ist, dass es schwierig ist, sich von verschiedenen Stellen im Land oder im Bund finanzieren zu lassen? Oder ist es bei euch durch die verschiedene Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Justiz, also juristische Begleitung und so weiter, eher einfach, dass das quasi zugeordnet werden kann, das Geld?
Könnte ich jetzt gar nicht so problematisieren, das finde ich eher als Chance für uns, dass wir einfach ein breit gefächertes Angebot haben und damit in verschiedenen Töpfen uns auch Geld holen können, also beantragen können zumindest. Was Öffentlichkeits- und Präventionsarbeit betrifft, sind wir zum Beispiel mit dem Land, JUF-Frauenabteilung ist die Stelle, die das im Speziellen fördert und alle anderen fördern auch das Basisangebot, sprich die Arbeit an und für sich, ohne das sehr zweckgebunden, dass wir das sehr zweckgebunden abrechnen müssten. Das ist für uns ein großer Gewinn eigentlich.
Aha, das heißt, ihr müsst also dem Justizministerium nicht genau die juristische Arbeit vorlegen.
Und doch, das müssen also wir natürlich schon. Also der Aufwand für Statistik und Dokumentation der Daten ist natürlich wird immer mehr. In Zeiten wie diesen, wo jeder eigentlich davon redet, den Verwaltungsapparat so klein wie möglich zu halten, ist das aber natürlich auch nicht möglich. Denn die Forderungen nach konkreten Zahlen sind da und wir wollen dem natürlich und müssen dem auch gerecht werden. Wir müssen genau jede Beratung dokumentieren in Zeit und persönlichen Daten der Frau auch, die natürlich dann anonymisiert, aber doch den Ministerien zur Verfügung gestellt werden müssen.
Und weil ja jetzt immer die Rede davon ist, oder von Subventionskürzungen, seid ihr davon betroffen?
Von Kürzungen, je nachdem, wie man Kürzungen definiert. Also in Zahlen bedeutet es keine Kürzung, aber man muss natürlich davon ausgehen, dass Mitarbeiterinnen, die langjährig angestellt sind, was ja auch ein Qualitätsmerkmal ausmacht, dass die mit der Zeit auch im Lohn steigen, im Gehalt steigen. Dazu sind wir als Arbeitgeber verpflichtet, diese Steigerungen einzuhalten, denn alle Mitarbeiterinnen sind im BAX-Kollektivvertrag angestellt. Und diese Steigerungen machen dann pro Jahr dann schon um einige 1000 Euro mehr aus. Und dieses Mehr wird meistens nicht anerkannt. Das heißt, es werden die Subventionen eingefroren und diese Einfrierung kann man auch als Kürzung definieren, weil der Bedarf eben höher wird pro Jahr. Also ist eine Frage der Definition. An Geldsumme bleibt es eher gleich, aber für den Verein selbst bedeutet es, kürzer treten zu müssen in anderen Bereichen oder in Projektarbeit, weil der Hauptpunkt der Ausgaben natürlich die Anstellungen sind, damit die Frauen überhaupt kontinuierlich Beratung anbieten können.
Kommen wir jetzt vielleicht zu eurem Arbeitsfeld beziehungsweise zur Basis davon. Ihr tretet auf gegen Gewalt gegen Frauen, gegen sexualisierte Gewalt. Was ist denn das überhaupt?
Also sexualisierte Gewalt, da haben wir eine Definition, und zwar sexualisierte Gewalt ist es immer dann praktisch, die beginnt damit, wenn Frauen und Mädchen auf ihren Körper reduziert und gedemütigt werden. Die rechtliche Definition von sexualisierter Gewalt ist natürlich eine andere. Also da braucht es diesen ganz klaren Nachweis der Gewalt, der angewendeten Gewalt und der Unfreiwilligkeit. Wir gehen davon aus, dass Frauen eine sehr individuelle Definition haben, was für sie sexualisierte Gewalt bedeutet. Und da gibt es die verschiedensten Formen. Natürlich, das fängt an bei anzüglichen Blicken, bei untergriffigen Witzen, bei einfach Bemerkungen, die sozusagen unter die Gürtellinie gehen. Und sobald eine Frau sich dadurch beeinträchtigt, gedemütigt und gestört fühlt, handelt es sich um sexualisierte Gewalt. Wir sprechen eben auch von sexualisierter Gewalt und nicht sexueller Gewalt, weil für uns der Gewaltbegriff im Vordergrund steht. Also das ist nicht quasi die Gewalt das Mittel, um zur Sexualität zu kommen, sondern das ist eigentlich, Sexualität ist dann im Hintergrund. Gell? Da geht es wirklich um das sich mit Gewalt zu nehmen. Es gibt ja immer jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen, weil du zuerst gefragt hast, eben, ob sich da was verändert hat seit der Gründung des Vereins. Es ist leider so, dass dieses Thema immer noch ganz, ganz stark tabuisiert ist. Es ist immer noch so, dass es einfach eine große Sprachlosigkeit hervorruft, dass es ein großes Nicht-Wahrhaben-Wollen hervorruft, sowohl bei den betroffenen Frauen als auch bei der Gesellschaft insgesamt. Es wird zwar inzwischen mehr darüber gesprochen, es hat immer wieder aktuelle Anlässe gegeben, es ist in der Presse gewesen, es ist in den Medienthemen, aber trotzdem ist es so, dass quasi die Dunkelziffer bei den Anzeigen immer noch 1:10 ist. Das heißt, es gibt immer noch ganz, ganz viele Frauen, die nicht darüber sprechen können, weil sie einfach nach wie vor durch das Geschehen traumatisiert sind, weil sie Angst haben davor, dass ihnen nicht geglaubt wird. Und ganz ein großer Punkt ist der, dass die meisten Übergriffe in dem Gebiet passieren einfach wirklich in der Familie, in der Beziehung. Das heißt, es ist viel schwerer für eine Frau, das anzuerkennen und das anzuzeigen, wenn das quasi eine private Bezugsperson auch ist. Da kommt dann auf der einen Seite die Angst vor dem Täter dazu und auf der anderen Seite die Angst dazu, dass ihm nicht geglaubt wird. Je näher quasi so eine Vergewaltigung an diesen Vergewaltigungsmythen, die immer noch vorherrschen, gesellschaftlich liegt. Das heißt, wenn das jetzt ein Fremdtäter ist, der eine junge, aufreizend gekleidete Frau in der dunklen Gasse überfällt, umso glaubwürdiger ist es. Umso eher wird der Frau dann ein Recht gegeben, wenn sie mit körperlicher Blessuren daraus hervorgeht. Wenn ganz klar ist, dass es passiert, dann hat sie auch die meiste Chance vor Gericht, dass ihr quasi geglaubt wird. Gell? Wenn das jetzt im privaten Umfeld passiert, dann ist es immer noch Aussage gegen Aussage. Es gibt keine Zeugen. Es wird immer wieder hinterfragt, war das nicht doch freiwillig? Hat die Frau nicht doch ihres dazu beitragen? Und das macht das Ganze eigentlich so wahnsinnig schwierig. Eben, ich habe zuerst schon gesagt, 2004 ist quasi, seit 2004 ist das erst strafrechtlich zu verfolgen in der Beziehung. Gell? Und gesellschaftliche Mühlen malen einfach extrem langsam.
Können Sie da Zahlen dazu nennen? Also wie viele Frauen trifft denn sexualisierte Gewalt?
Es gibt da 2011 hat man die österreichische Prävalenzstudie erstellt. Die spricht davon, dass jede dritte Frau in Österreich von sexualisierter Gewalt betroffen ist. Das ist schon mal recht erschreckend. Und jede siebte Frau in strafrechtlich relevanter Form, das heißt wirklich vergewaltigt worden ist oder genötigt worden ist sexuell. Das heißt, das ähnelt auch den Zahlen in Deutschland. Es ist 2011, wurden in Tirol 83 Vergewaltigungen angezeigt. Und eben die Dunkelziffer beträgt nach Schätzungen 1 zu 10. Und eben 2/3 der Frauen, der betroffenen Frauen, kennen den Täter. Das heißt, das sind schon Zahlen, die eindeutig belegen, sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung ist einfach kein Einzelschicksal, sondern das ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem, dem man eigentlich nur entgegentreten kann, wenn man immer wieder darüber redet, wenn man informiert, aufklärt, Präventionsarbeit bei jungen Frauen macht und das einfach immer wieder thematisiert.
Und vielleicht gehen wir jetzt mal konkret zu eurer Arbeit. Wie schaut denn das aus, wenn sich eine betroffene Frau bei euch meldet? Also erstens, wie findet sie euch?
Ja, also es gibt eben, es ist, also ganz viel kommen jetzt Frauen eben über die Prozessbegleitung auch zu uns, gell? Und zwar so, die Polizei muss, wenn die Frau allein jetzt eine Anzeige machen geht, darüber informieren, dass es Opferschutzeinrichtungen gibt. Da gibt es ja jetzt mehrere, da gibt es das Gewaltschutzzentrum, da gibt es den Weißen Ring. Und es gibt das also unter anderem, und es gibt eben speziell zu sexualisierter Gewalt in Österreich, eben in Tirol jetzt uns. Und die Frauen kommen dann quasi auf die Information der Polizei oft zu uns. Viele Frauen, also es liegen Flyer auf der Klinik von uns, auch in anderen Beratungseinrichtungen, wir haben eine Homepage, wo Frauen dann oft suchen, gell? Also, und viele, ganz viele, ist mir jetzt aufgefallen in der Beratung, kommen auch durch diese Ö3-Kummernummer. Also die rufen wirklich dann dort an und werden dann zu uns verwiesen. Meistens passiert so die Erstabklärung am Telefon. Vorzugsweise wird dann schon ein persönlicher Termin ausgemacht. Die Frauen informieren sich einmal über das Angebot. Bei vielen Frauen steht dann auch die Frage im Raum, möchte überhaupt eine Anzeige machen oder nicht. Bei vielen Frauen ist das, was sie erleben haben müssen, schon lange her, sehr lange her. Da geht es dann oft eigentlich auch in erster Linie um die psychosoziale Beratung, einfach zu schauen, was hat die Frau für Folgen von dem Geschehen, wo geht sie um, was hat sie für Ressourcen, wie kann man sie unterstützen, wie kann man sie stabilisieren in ihrer momentanen Lebenssituation. Und bei vielen Frauen geht es auch darum konkret, ich möchte Anzeige machen und wie tue ich das jetzt am besten.
Wie schnell findet dann so ein persönliches Gespräch nach der ersten Telefonabklärung statt?
Zum Glück, muss ich sagen, ist es selten länger als 14 Tage, dass wir jetzt wirklich einen Termin nicht vergeben können. Also dass wir wirklich jetzt so belegt sind, dass wir jetzt keine Termine haben. Es geht relativ schnell. Und ich denke mal, das ist bei dem Thema auch ganz wichtig, weil viele Frauen überlegen wirklich jahrelang, ob sie überhaupt wohin gehen sollen. Und das ist ein Riesenschritt und da braucht es ganz viel Mut, wirklich den Weg zu beginnen. Das ist erst immer der Beginn des Weges. Gell? Und wenn man dann sagt, nein, jetzt in einem Monat oder so, also das wäre ziemlich verheerend. Gell? Da braucht es dann schon oft gleich einmal das Angebot und drüber zu reden und einmal zu schauen, was braucht es für die betroffene Frau.
Hm. Du hast vorher von der psychosozialen Arbeit gesprochen. Mhm. Leistet sie die selber in der Beratung oder?
Psychosoziale Beratung heißt die Beratung, die wir praktisch machen. Hm. Also wir machen keine Psychotherapie, sondern wir machen psychosoziale Beratung. Das heißt, das ist einmal wirklich so diese erste Stabilisierungsphase, die wir abdecken können. Es ist dann oft gut, wenn man die Frauen weiter verweisen kann oder die Frau dann selber sagt, sie möchte ja gerne noch ganzheitlicher und grundsätzlicher da in die Tiefe gehen und weiter zurückgehen und mehr mit hineinnehmen in die Eigenarbeit, sage ich jetzt einmal, und dann geht sie meistens in eine Therapie.
Welchen Hintergrund haben eure Mitarbeiterinnen?
Das ist sehr breit gefächert vom Team her. Es sind eine Juristin ist dabei, die aber jetzt nicht Beratungen macht, sondern das ist eben die Gertrud Schenk, die im Bereich Finanzen und Administration arbeitet. In der Beratung sind wir eine Erziehungswissenschaftlerin, dann die das Sozialkolleg in Stams gemacht hat, eine Kollegin, und dann die Frauen, die auf Honorarbasis für uns arbeiten, sind Psychotherapeutinnen in Ausbildung unter Supervision. Und ich selber bin von der Profession her Sozialarbeiterin.
Sollen wir, damit wir das jetzt mal sitzen lassen, also diese schockierenden Zahlen von der sexualisierten Gewalt, wie viele Frauen das überhaupt betrifft, sollen wir mal wieder Musik spielen? Gerne. Ihr habt Patti Smith mitgebracht. Was ist denn das für eine Nummer?
Dreams of Life.
Und warum?
Und, die haben wir ausgesucht für den Jubiläumsfilm eben. Und das ist eigentlich eine Nummer, wo man sagen, also bei aller Schwere, die dieses Thema mit sich bringt und für die Frauen ist, es gibt ja doch noch viele, viele Träume, und die man auch nicht fallen lassen soll, sondern weiterhin.
Das war Patti Smith mit Dreams of Life. In den Grundsätzen eurer Arbeit auf der Homepage, die wir vielleicht an dieser Stelle nennen könnten, wie nennt sich denn die Adresse?
Hilfschmacke. www.frauen-gegen-vergewaltigung.at.
Ja, okay, auf dieser Homepage steht zu euren Grundsätzen, dass euer Ansatz ein feministischer ist. Das heißt, ihr geht davon aus, dass die gesellschaftlich bedingte Geschlechterhierarchie Männergewalt gegen Frauen begünstigt bzw. sie hervorbringt. Was braucht es denn, um diese Geschlechterhierarchie aufzubrechen, beziehungsweise wie seid ihr in diesem Feld tätig?
Also, zuerst ist es einmal, denke ich mal, eine Grundsatzeinstellung von jeder Frau, die in so einer Einrichtung arbeitet. Das heißt, man muss nicht irgendwelche, also für mich ist jetzt mein persönlicher Zugang, man muss nicht irgendwelche feministischen Theorien, die man zwar im Kopf haben sollte, aber man muss sie nicht vor sich hertragen, sondern ich denke mir, es geht um eine wirkliche Einstellung dieser Rollenverteilung gegenüber. Mir in der Arbeit jetzt direkt gehen davon aus, dass diese patriarchalen Strukturen sexualisierte Gewalt oder Gewalt generell gegen Frauen einfach überhaupt ermöglicht. Das heißt, das sieht man auch darin, dass es gibt Untersuchungen von Tätern, die belegen, dass Vergewaltigungen und sexualisierte Übergriffe eigentlich zu einem ganz kleinen Prozentsatz aus einem Triebbedürfnis heraus entstehen, sondern da geht es ganz viel um Machtübernahme, um Demütigung, um Herabsetzung, um Kleinhalten der Frau, um sie quasi wieder an ihren angestammten Platz zu verweisen. Und um Abhängigkeit natürlich. Und ich denke mal, unsere Aufgabe ist auf alle Fälle einmal, Frauen in ihrem Frausein zu stärken und ihnen zu sagen, was sie, also in der Beratung einfach, um ihnen zu sagen, welche Energien und welche Ressourcen sie haben und welcher Mut dahinter steht, überhaupt einmal mit so einem Thema nach außen zu gehen. Das sind ganz winzig kleine Schritte. Den Anspruch, jetzt gesamtgesellschaftlich da wirklich einen großen Umbruch zu erwirken, kann man haben, wird aber wahrscheinlich nicht so leicht erfüllt werden. Aber gehen uns einfach immer wieder darum zu sagen, es ist kein Einzelschicksal und es liegt einfach, der Grund liegt an der Gesellschaft und liegt nicht in dem, wie jede Frau für sich tut. Und ich denke mal, ein Grundsatz ist einfach Solidarität. Also für Frauen ist es ganz wichtig, auch zu erkennen, es gibt andere Frauen und es gibt auch ganz viele Männer inzwischen, die feministisch denken, sage ich jetzt einmal, für die ganz glasklar ist, Geschlecht bestimmt nicht den Platz, den ich in der Gesellschaft einnehme, sondern das, was ich als Mensch, als Individuum einfach darstelle. Und darum geht es bei uns auch ganz viel, einfach zu stärken, Solidarität zu zeigen, Unterstützung zu bieten und das Ganze aufweichen zu probieren. Und ich denke mal, eine patriarchale Struktur kann eigentlich nur unter Mithilfe von Frauen bestehen. Das heißt, man muss nicht nur die Männer quasi an ihren Platz verweisen, sondern sehr wohl auch die Frauen stärken, um sich ihren Platz zu holen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil Feminismus ja auch bei Frauen noch immer leider Reizwort ist. Kriegt sie da von Frauen irgendwie Rückmeldungen, dass das Wort Feminismus auf der Homepage irgendwie eine Hinderung ist, nicht Kontakt mit euch da aufzunehmen?
Nein, das ist mir jetzt noch nicht passiert. Gell? Also an und für sich nicht. Nein. Also entweder ist das auch nicht das, was Ihnen jetzt im ersten Moment ins Auge springt, gell, weil da geht es ja um ganz was anderes, wenn Frauen uns anrufen. Nein, gar nicht. Und es kommen auch wirklich Frauen aus völlig verschiedenen Kreisen. Das ist jetzt nicht nur so, dass Frauen kommen, die sehr wohl feministisch leben oder einen feministischen Hintergrund haben und die anderen nicht, sondern es kommen wirklich völlig, völlig verschiedene Frauen mit ganz verschiedenen Lebensinhalten zu uns.
Ihr seid ja auch sehr vernetzt in der frauenspezifischen Vereinswelt. Schwierig, das auszusprechen. Und in einer Vernetzungsarbeit geht es jetzt um ein Aktionsprogramm, die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Erstens, von wem geht denn das aus? Und zweitens, was passiert denn da?
Vielleicht nur mal kurz, weil du hast es eingangs ja schon kurz erwähnt, was die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen sind. Aber ich denke, den Hintergrund genauer zu wissen, schadet nicht. Sein wird so, dass die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen eine internationale Kampagne ist, die jedes Jahr vom 25. November bis zum 10. Dezember stattfindet. Und auf der ganzen Welt nützen Fraueninitiativen dann diesen Zeitraum vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, das ist eben dieser 25. November, heute sozusagen, bis zum Internationalen Tag der Menschenrechte, das ist der 10. Dezember, um auf das Recht auf ein gewaltfreies Leben aufmerksam zu machen. Der 25. November erinnert eben als Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen an die Ermordung der Schwestern Mirabal, heißen die. Und zwar waren diese drei Schwestern, die Patria, die Minerva und die Maria Theresia Mirabal, dominikanische Regimegegnerinnen, die am 25. November 1960 Opfer von einem Mordanschlag des diktatorischen Regimes von Rafael Trujillo wurden. Die Schwestern Mirabal gelten seither in der Dominikanischen Republik als Symbol für den Widerstand gegen die Diktatur. Die Schwestern, das ist ganz interessant von ihrer Geschichte her, die Schwestern gehörten einer kleinbürgerlichen angesehenen Familie an und zusammen mit ihren Ehemännern unterstützten sie die Gruppe, die den Sturz des Diktators Trujillo plante. Und innerhalb der Gruppe waren die Schwestern als Las Mariposas, als die Schmetterlinge, bekannt. Nach dem Scheitern des Aufstandes wurden dann einige Mitglieder der Familie inhaftiert. Die drei Schwestern zogen aus am 25. November, um ihre immer noch inhaftierten Männer zu besuchen. Und dann auf dem Heimweg wurden sie auf Geheiß von Trujillo, von dessen Männern, in den Bergen überfallen und zusammen mit dem Chauffeur erdrosselt. Der Mord wollte natürlich vertuscht werden und ein Autounfall wurde fingiert, aber letztendlich konnte das Verbrechen aufgedeckt werden, was zur Folge hatte, dass Trujillo Sympathien eingebüßt hat im Inland sowie auch in den USA und anderen südamerikanischen Ländern. 1999 wurde dann der 25. November durch die Vereinten Nationen anerkannt und zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen erklärt. So viel zur Geschichte dieser 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Und diese 16 Tage gegen Gewalt an Frauen werden jetzt natürlich auch von Innsbrucker Initiativen genutzt, um speziell in diesem Zeitraum auf Missstände aufmerksam zu machen. Wir sind natürlich noch in viel mehr Vernetzungsgremien vertreten, aber jetzt speziell erwähnt sei zu diesen 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen die Frauen-Lesben-Vernetzung. Tirol, die aus Vertreterinnen von Fraueneinrichtungen, Frauenprojekten und Frauengruppen besteht. Die Frauen-Lesben-Vernetzung vertritt eben feministische Grundsätze und ist partei- und konfessionsunabhängig und setzt sich zum Ziel, gemeinsame inhaltliche Auseinandersetzungen mit feministischen und frauenpolitischen, sozial- und gesellschaftspolitischen Themen. Und im Rahmen dessen heuer, zu diesen 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen, soll es zu einer Aktionswoche kommen, genau in diesem Zeitraum, wo wir beschlossen haben, mit einer Straßentheatergruppe gemeinsam zu arbeiten. Die Straßentheatergruppe heißt Ein Aus und kommt aus Landeck im Oberland. Und wir werden verschiedene Stationen bereisen, um eben nicht wieder nur in Innsbruck vertreten zu sein, sondern auch die Bezirkshauptstädte irgendwie mit Informationen mehr zu versorgen. Und zwar soll es am Donnerstag, den 29. November beginnen, in Reute am Isserplatz. Am Freitag, den 30. November in Schwarz am Stadtplatz. Am Samstag, den 1. Dezember in Landeck beim Alten Kino. Und am Freitag, den 7. Dezember dann in Innsbruck in der Maria-Theresien-Straße Richtung Leopoldstraße, da bei der Servitenkirche. Jeweils um 15 Uhr, also in allen Bezirkshauptstädten um 15 Uhr, wird es da eine Straßentheateraktion geben und anschließend werden einige von uns mit Bauchläden unterstützt Informationsmaterial unter die umstehenden Leute bringen. Es ist ein sehr wachrüttelndes Straßentheater, so viel sei vorausgeschickt. Und es wird aufgerufen, mitzuspielen. Also die Umstehenden werden aufgerufen sein, mitzuspielen. Wir sind schon sehr gespannt auf die Reaktionen in den einzelnen Städten. Wir hoffen natürlich auch, dass die Presse reges Interesse daran hat und vor Ort erscheinen wird, um über sexualisierte Gewalt, weil das ist das Hauptthema heuer, sich mehr zu informieren und darüber auch Bericht zu erstatten, auch in den Bezirkshauptstädten. Die zweite Aktion, oder was weiterhin erwähnt sein soll, ist, es gibt seit heuer ein neues Aktionskomitee, und zwar das Aktionskomitee Schwangerschaftsabbruch in Tirol. Diesem Komitee gehören neben Sozial- und Fraueneinrichtungen auch politische Vertreterinnen aus der Politik an. Und auch hier ist eine Aktionswoche geplant, die ihren Auftakt am Montag, den 26. November, nimmt mit einer Pressekonferenz um 17.30 Uhr im Leo-Kino, wo dann anschließend um 18.30 Uhr eine Filmvorführung von dem Film Der lange Arm der Kaiserin zu sehen sein wird. Am Dienstag, den 27. November, wird es dann um 19.30 Uhr im Fotoforum am Adolf-Bichler-Platz 8 Schriftstellerinnen und Künstlerinnen zu sehen und zu hören geben, unter anderem zum Beispiel die Barbara Hundecker oder die Katharina Welser, die einen Abend zum Thema aus künstlerischer Sicht gestalten. Am Mittwoch, den 28. November, kommen dann Frauen aus der Türkei dran. Sie werden eine Kundgebung von 17 bis 19 Uhr vor dem Landesmuseum geben, wo es um Gewalt gegen Frauen geht und das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs speziell mit Blick auf die Türkei. Am Freitag, den 30. November um 19.30 Uhr gibt es dann abschließend eine Podiumsdiskussion im ÖGB-Haus, im 7. Stock, im großen Saal, wo namhafte Vertreter und Vertreterinnen aus der Medizin, aus der Politik und dem psychosozialen Bereich erwartet werden. Das Aktionskomitee Schwangerschaftsabbruch hat 3 zentrale Forderungen, und zwar eine fundierte Aufklärung zu den Themen Sexualität, Verhütung und Schwangerschaft an Schulen und Erwachsenenbildungseinrichtungen, zweitens Verhütungsmittel auf Krankenschein und drittens das Angebot des Schwangerschaftsabbruchs an öffentlichen Krankenhäusern in Tirol. Bis jetzt ist es erschreckenderweise im Westen Österreichs nur in drei Privatpraxen möglich, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen und dies zu sehr hohen Kosten. Das heißt, für die Frau, die sich für diesen Schritt entscheidet, gibt es sehr viele Hürden zu überwinden. Damit will ich die Ankündigung eigentlich sein lassen und nochmal auf unsere Homepage verweisen, weil niemand kann sich diese vielen Termine, die ich gerade genannt habe, merken. Auf unserer Homepage unter www.frauen-gegen-vergewaltigung.at gibt es alle diese Termine zum näher Nachlesen.
Ja, dann danke ich euch vielmals für das Gespräch.
Klar, ja. Danke für die Einladung.
Was kann man euch wünschen, dass die Arbeit weniger wird eigentlich, oder?
Ja, am besten wäre das, ja.
Aber die Frauen können auch in die Sonnenburgstraße 5 direkt kommen zu
das
euch.
Geht auch.
Ich möchte an dieser Stelle noch an die weiteren 2 Sondersendungen im Schwerpunktprogramm zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen heute hinweisen. Um 20 Uhr gibt es einen Beitrag von Helga Schager von Spacefem FM über die nicaraguanische Radiostation Palabra de Mujer, wo Frauenaktivistinnen und Besitzerinnen sind, die Besitzerinnen und Betreiberinnen des Radios. Palabra de Mujer ist ein wichtiger Informationsträger zur Vermittlung von sexuellen und reproduktiven Rechten bzw. Gesundheit. Und 20 Uhr heute auf Freirad. Michael Haupt verabschiedet sich auf Freirad 105,9, dem Freien Radio Innsbruck.